Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir reden heute über den Klebstoff der Gerinnung.
Genau, und zwar das Fibrinogen. Und du musst wissen, Fibrinogen braucht man, damit die Wunde am Ende wirklich zu ist. Und das gibt tatsächlich Gerinnungsstörungen, wo das Fibrinogen gar nicht vorhanden ist. Und dann nennt sich das Ganze Afibrinogenämie.
Ich hatte mal einen Vortrag gehört, wir haben ja schon verschiedene Modelle gehabt, wie Gerinnung erklärt werden kann. Wir hatten das Modell mit den Dominosteinen und Ich fand so einen Vortrag ganz gut. Da werden ganz viele Sachen aktiviert und irgendwann mal wird der Klebstoff gebildet.
Und das ist der Klebstoff und das ist das Fibrinogen.
Und bei dieser Afibrinogenämie, was liegt da vor?
Die Patienten, also es betrifft Jungs und Mädchen, kann es betreffen, fallen am allermeisten auf, wenn sie zur Welt kommen. Da kann es eben sein, dass der Nabel, der abgefallen oder sozusagen abgefallen, dass die Nabelstumpfblutungen haben. Das heißt, der Nabel blutet immer weiter. Das heißt, dafür braucht man eben tatsächlich den Klebstoff. Zum Beispiel, wenn wir hämophile Patienten haben, die haben ganz selten Nabelblutungen, muss man ehrlich gesagt sagen. Aber beim Fibrinogen benötigst du für diese, wenn dieser Nabel abfällt, brauchst du am Ende des Tages, damit die Wunde sich komplett schließt, brauchst du das Fibrinogen. Mhm. Und die Patienten fallen wirklich damit auf, dass sie Nabelblutungen. Und so fallen eigentlich die Kinder auf.
Mhm. Und wird es dann sofort diagnostiziert oder erfolgt es dann später erst im Leben?
Da war es tatsächlich so, dass es bei der Patientin, die wir uns gleich anhören werden, weil ich die, dazu erzähle ich dir gleich noch was, da ist es tatsächlich sofort aufgefallen, weil der Oberarzt dort mit Gerinnungsstörungen schon was zu tun hatte und mich oft schon am Telefon hatte und dann sofort angerufen hat und gesagt, hier stimmt irgendetwas nicht. Hm. Und die hatten eben die Globalgerinnung schon durchgeführt. Und der Quick ist vermindert und die PTT, die ist ja auch bei der Hämophilie verlängert, die läuft durch. Und man denkt erst einmal, das ist ein Laborfehler, weil die arme MTA möchte messen und das Ding läuft durch. Das heißt,
es kommt kein Wert zustande.
Es kommt nichts zustande. Das heißt, dieser Klebstoff, der ist einfach nicht da. Und damit fällt eigentlich die Diagnose schon auf. Und eigentlich ist es auch dann eine, ich will nicht sagen Blickdiagnose, aber Nabelblutung, PTT läuft durch, dann weiß man eigentlich schon die Diagnose, muss man ehrlich gesagt sagen.
Und ist das häufig oder selten?
1 zu 1 Million.
Eher selten.
Selten, genau. Ja.
Okay.
Genau selten.
Ja. Und neben Nabelblutung, was haben die noch für Probleme, die Patientinnen?
Die haben, wenn sie in die Pubertät kommen, haben sie starke Menstruationsblutungen, haben ausgeprägte Blauflecke und Muskelblutungen. Und die größte Gefahr, die diese Patienten haben, wenn sie eben keine Prophylaxe bekommen, sind Hirnblutungen. Anders als bei der Hämophilie, muss man ehrlich gesagt sagen. Die haben ein großes Potenzial und eine große Gefahr, wenn sie eben nicht ihre Prophylaxe bekommen, eine Hirnblutung zu bekommen.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Für eine Hirnblutung bräuchte ich ja normalerweise irgendeinen Verletzungsmechanismus. Oder gibt es da dauernd Reparaturmechanismen, die ablaufen, damit es eben nicht der Fall ist? Und bei denen fehlt es eben.
Weißt du, ich kann dir keine gute Erklärung dafür geben. Ja. Das wäre jetzt irgendwas dazu erzählt, was nicht richtig wäre, glaube ich. Das weiß ich nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem schweren Faktor 13-Mangel. Die haben auch Hirnblutungspotenzial, der wahnsinnig hoch ist. Und das ist tatsächlich nicht gut zu erklären, muss ich dir sagen.
Du hattest mit einer Patientin gesprochen, die diese Erkrankung hat. Du wolltest was zu ihr sagen.
Genau, ich wollte was zu ihr sagen. Sie hört sich ganz fleißig unseren Podcast an. Und hört sich jede Folge an und irgendwann mal sagte sie so, warum wird denn nie mit mir ein Interview geführt? Ich weiß, dass die Hämophilie viel häufiger ist als meine Erkrankung, aber ich würde gerne auch mal was zu dieser seltenen Erkrankung etwas erzählen. Und dann kam es eben dazu, dass sie eine Facharbeit schreiben wollte, musste. Und da hat sie mich gefragt und habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir eben eine Podcast-Folge mit dir. So ist das entstanden.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was sie dir zu erzählen hat.
Hören wir mal rein. Hallo Nisa.
Hallo Susanne.
Ja, ich grüße dich. Nisa Melek, du bist ja schon sehr lange hier bei mir Patientin.
Ja.
Weißt du schon, wie lange du und erstmal, wie alt bist du?
Ich bin 17 Jahre alt.
Du bist 17 Jahre alt und wie lange bist du schon bei mir Patientin? Kannst du dich daran erinnern oder zumindest weißt du es ungefähr?
Schon seit der Geburt.
Hat dir mal deine Mutter mal oder habt ihr mal darüber gesprochen, was so der Anlass war, warum du hier bei mir bist, wie das überhaupt zustande gekommen ist?
Ja, also ich bin ja mit der Sauglocke zur Welt gekommen und dann hat man halt gemerkt, dass ich schon relativ bläulich war und halt sehr dunkel und überall Hämatome hatte am ganzen Körper. Mhm. Natürlich hat man sich dann gewundert, was ist da los? Und dann hat man vom Krankenhaus her, glaube ich, vorgeschlagen, mal ins Gerinnungszentrum nach Duisburg zu kommen, also zu ihnen. Und dann hat meine Mutter das natürlich getan. Und seitdem sind wir, glaube ich, hier.
Genau, das hört sich ja so an, blaue Flecken, der klassische Bluter.
Ja.
Ja, aber erzähl mal, du, was hast du oder welche Gerinnungsstörung hast du?
Ich habe die A-Fibrinogenämie und ich habe das am Anfang auch erst gar nicht wahrgenommen. Es war halt eine Krankheit, aber als Kind denkt man da nicht wirklich so nach. Okay, man darf halt ein paar Sachen weniger, zum Beispiel Eislaufen durfte ich nicht und ich habe nie verstanden, wieso. Und jetzt mit dem Alter habe ich auf jeden Fall verstanden, okay, ich habe eine Gerinnungsstörung und ich kann halt nicht, ich werde halt viel, ich kriege halt viel schneller blaue Flecken dadurch und bin verletzlicher als manch andere, wenn ich halt meine Medikamente nicht nehme.
Wie oft nimmst du denn deine Medikamente ein?
Alle 2 Wochen.
Alle 2 Wochen. Und erzähl mal, wie geht das vonstatten, wenn du deine Medikamente nimmst? Erzähl mal, wie findet das statt? Erzähl mal ein bisschen.
Also ich gehe dann alle 2 Wochen mal zum Arzt in Wesel und lasse mir dann halt quasi 2 Gramm spritzen, alle 2 Wochen, wie gesagt. Der Tag ist eigentlich immer, der variiert, der ist nicht immer derselbe. Mal ist es ein Donnerstag, dann ist es wieder ein Dienstag. Und wenn ich selber merke, dass ich das vielleicht jetzt doch brauche, obwohl ich das schon irgendwie vor einer Woche bekommen habe, dann gehe ich nochmal zum Arzt, mache einen Termin und lasse mir das nochmal spritzen. Weil ich dann merke, okay, mein Körper ist jetzt ein bisschen schwach und ich habe überall Hämatome und die müssten jetzt irgendwie schon behandelt werden.
Wie ist denn das mit dem Spritzen? Du kriegst das gespritzt und wie lange dauert das ungefähr?
Das dauert also ungefähr 1/2 Stunde. Es kommt immer auf die Spritze an. Weil es gibt ja auch kleinere Spritzen, das wissen sie ja. Und wenn es dann eine kleinere ist, dann dauert es natürlich auch länger, fast 1 Stunde. Und wenn es dann so eine dickere Nadel ist, dann dauert es auf jeden Fall nur so 30 Minuten, manchmal mit Glück auch 20 Minuten. Also es kommt halt immer wirklich auf die Spritze an und halt gerade wie die Vene auch ist. Genau.
Ich glaube, da müssen wir jetzt mal erklären, warum das so mit dieser Spritze und 1/2 Stunde ist, sage ich mal. Ne? Der klassische Bluter, die Hämophilie A oder B, die ziehen sich ihre Faktoren auf und sind in relativ kurzer Zeit, setzen die sich die Spritze und sind so, ich sag mal, in ein paar Minuten sind sie fertig mit der Spritze. Bei dir sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, du musst dir das Präparat auflösen. Ne? Du hast ein Wasser und ein Pulver und das dauert schon lange. Ne? Hast du so eine Vorstellung, wie lange das dauert? Kannst du mal so eine Zeit
haben? Also ich würde mal sagen, das dauert schon so 1 Minute.
Bis sich das auflöst, ne?
Bis sich das auflöst. Erstmal tun wir das die Flüssigkeit rein. Dann wird das halt vermischt und dann sind da noch ein paar kleine Stückchen. Und bis die Stückchen auch weg sind, warten wir dann noch so 1/2 Minute. Und wenn die dann weg sind, dann
Fangst du dann an sozusagen, ja. Und dann wird das Ganze aufgezogen, das heißt, du kriegst das als Infusion und genau. Eben nicht einfach nur aus der Hand gespritzt. Das heißt, dir wird ein Zugang gelegt, damit die Flüssigkeit auch richtig sicher bei dir reinkommt, ja. Muss man sagen. Das heißt, es ist nicht eine klassische Butterfly, die man sonst kennt. Das heißt, du kriegst einen richtigen Zugang mit einer Vigo gesetzt und dann läuft die Flüssigkeit dann letzten Endes über eine halbe Stunde. Anders als die anderen Präparate weiß man, dass Fibrinogen, was du ja auch dran gespritzt bekommst, das klebt richtig. Genau, das klebt richtig. Und deswegen auch, wenn du die dünnere Nadel nimmst, ne, läuft es langsamer. Und wenn dann die dickere Nadel, dann hast du eine bessere Chance, dass es etwas schneller läuft. Wobei in der Packungsbeilage ganz klar drin steht, dass man die kleinere Nadel nehmen muss. Aber die meisten Patienten vertragen es gut und können dann auch wirklich auch die dicke Nadel nehmen. Ja. Das ist ja bei dir genauso, muss man ehrlich sagen. Und dann kriegst du die Infusion alle 2 bis 3 Wochen.
Ja, mehr alle 2 Wochen bis jede Woche. Da ist halt einfach jetzt auch in dem Alter, wenn ich jetzt irgendwie mal Sport, ich habe jetzt mit dem Sport angefangen, also im Fitnessstudio. Und da ist es auch mal so, dass vielleicht irgendwie, wenn ein Gewicht mal runterfällt, kann ja gut passieren, dass das vielleicht am Fuß kommt und dann habe ich da ein Hämatom, deswegen passe ich da mehr auf und nehme einfach das Medikament dann eher so alle 2 Wochen bis jede Woche, statt alle 3 Wochen oder ja.
Und da merkst du schon einen Unterschied, ne?
Ich merke auf jeden Fall einen Unterschied. Ich bin auch viel, das ist für mich wie so eine Erleichterung. Also ich habe dann halt irgendwie, fühle ich mich dadurch besser, wenn ich dann weiß, okay, jetzt habe ich mein Medikament und jetzt habe ich nicht sofort nach einem kleinen Stoß schon einen blauen Fleck, sondern es hält, mein Körper hält mehr aus, als es halt ohne tut. Und ich bin sicher, dass mir auch nichts gravierend Schlimmes passieren könnte.
Wie ist denn das eigentlich? Du hast, glaube ich, deine Regelblutung mit wie vielen Jahren bekommen?
Mit 10.
Mit 10 Jahren. Und war ja schon sehr verstärkt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder, glaube ich, die wie lang ist die Regelblutung? Ungefähr so eine Woche, 10 Tage, glaube ich.
Also das ist jetzt vor allem in der Pubertät ein bisschen ungleich, mal ist es mehr, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Jetzt momentan würde ich sagen, so 6-7 Tage ist es eigentlich so am meisten. Kommt halt auch echt immer drauf an, ob ich meine Medikamente genommen habe oder nicht. Was ich eigentlich gar nicht so geglaubt habe, aber ich empfinde es so, dass wenn ich meine Medikamente nehme, die deutlich weniger sind und deutlich schwächer, als wenn ich die nicht nehme. Das ist halt auch so ein Ding. Also es blutet schon so 7 Tage maximal.
Und bekommst du sie regelmäßig?
Nicht wirklich. So plus minus 3 Tage. Mal ein bisschen später, mal ein bisschen früher. Aber ich glaube, das liegt auch an der Pubertät. Das muss ich ja erstmal festsetzen.
Genau, muss ich noch einspielen sozusagen. Ja. Ne? Das ist dann letzten Endes so. Ne? Genau. Ja, ich glaube, deswegen ist die Gabe der Medikamente auf jeden Fall wichtig, das zu bekommen. Hast du denn selber für dich selber denn auch mal woanders Blutung gehabt? Also außerhalb der blauen Flecke, Regelblutung, dass da mal ein Gelenk dicker wurde oder dass du mal sagst, oh, das Sprunggelenk tut dir weh oder das Knie tut dir mal weh oder ist das eher nicht der Fall?
Also vorher, also früher, als ich ein bisschen jünger war und natürlich ein bisschen hektischer war, dann hat mir schon ein paar Sachen wehgetan, wo ich mir dann so dachte, so, was ist das? Ist das normal? Ist das nicht normal? Warum ist das so? Ich hatte auch vor kurzem, das ist jetzt so ein Jahr her, eine Verletzung am Fuß, an meiner Achillessehne und generell an meinem Gelenk, einfach nur durchs Laufen. Da ist also nicht wirklich was passiert, sondern ich war einfach auf Klassenfahrt, bin ein bisschen zu viel gelaufen und hatte dann schon einen dicken Fuß. Und das war halt auch so ein Ding, was auch nicht so ganz angenehm war. Dann habe ich mich kurz danach auch an diesem Fuß dann auch verletzt, wo ich dann halt den komplett umgeknickt habe und das Gelenk auch geblutet hat, aber nur leicht. Da war ich auch hier. Das ging dann aber auch Gott sei Dank wieder weg durch meine Medikamenteneinnahme und durch ein bisschen Ausruhen und Kühlen natürlich.
Genau, das heißt, auch eine Afibrinogenämie kann tatsächlich auch mal in die Gelenke bluten.
Ja.
Und ich glaube, du hast tatsächlich selber auch mal ganz viele Fragen, weil wenn du angesprochen wirst, glaube ich, in der Schule oder bei Freunden, stellt man dir oft, glaube ich, auch die Frage, bist du der klassische Bluter, ne? Und dann gerät das so ein bisschen durcheinander, Hämophilie A, Hämophilie B, ne? Und du hast aber eine Afibrinogenämie, glaube ich, ne? Und deswegen gerätst du oft so, weil es eben so selten ist. Hast du eine Ahnung, wie häufig deine Erkrankung ist?
Tatsächlich ja, wenn mir das als Kind schon immer gesagt wurde, dass die einmal in einer Million nur gibt. Mhm. Ich kenne tatsächlich auch eine Frau von unseren Familien her. Meine Mutter hat sie damals kennengelernt, auch glaube ich durch sie, ich bin mir nicht ganz sicher. Und sie heißt auch, also sie heißt Johnso. Genau. Und mit ihr habe ich auch geredet. Sie hat auch gesagt, sie hat zum Beispiel auch ein Kind bekommen. Und ich hatte mal die Angst, dass wenn ich ein Kind kriege, dass dann die Hölle los ist und ich dann irgendwie so viel blute. Und sie hat mir dann halt auch ein bisschen die Angst genommen, die sie gesagt hat, ja, bei mir lief das ganz gut und da lief alles super. Ich hatte keine Komplikationen, musste meine Medikamente halt öfter nehmen, aber das hat mich dann auch gefreut, dass man dann auch so eine Person hat, wo man auch drüber reden kann, weil sie halt dieselben Erfahrungen macht wie du.
Genau, ne, das beruhigt ungemein, glaube ich, ne? Und ich glaube, was man so für dich und für alle anderen nochmal so zusammenfassend nochmal sagen kann, die klassische Hämophilie A oder auch B kommt deutlich häufiger vor. Bei der Hämophilie A fehlt zum Beispiel der Faktor 8 und bei der Hämophilie B fehlt der Faktor 9. Und dann gibt es ja nochmal die Hämophilie C, da fehlt der Faktor 11. Und dann gibt es ganz verschiedene andere Faktorenmängel, so wie ein Faktor 10, Faktor 5 Mangel. All diese Faktoren können tatsächlich fehlen. Wir haben ungefähr 10, nicht ungefähr, sondern 10 Faktoren, die fehlen können. Und die häufigste Gerinnungsstörung ist die von Willebrand-Erkrankung. Die kommt tatsächlich 1 zu 100 vor, weil sie eben eine leichte, eine mittlere und eine schwere Form auch haben kann. Und das ist eine unserer häufigsten Gerinnungsstörungen, muss man sagen. Okay. Und ein Faktor 13-Mangel, der schwer ist zum Beispiel, der ist genau wie eine Afibrinogenämie ganz selten. Und die fallen zum Beispiel ganz klassisch auf, eine Afibrinogenämie und ein Faktor 13-Mangel fallen klassischerweise wie ein Faktor 10-Mangel, wenn die schwer sind, mit einer Nabelblutung. Das heißt, wenn der Nabel abfällt, kommt es zu einer verstärkten Blutung oder aber auch zu Gehirnblutungen. Ja. Und das hattest du zum Glück ja nicht.
Ja,
das
Gott sei Dank.
Genau, Gott sei Dank. Aber das ist letzten Endes nur aufgefallen, weil du eben auf die Welt gekommen bist und ganz viele blaue Flecken hattest und da eine ganz kluge Ärztin ganz schnell eingegriffen hat und gesagt hat, hier stimmt irgendetwas nicht.
Ja.
Und daher bist du auch relativ früh auch tatsächlich diagnostiziert worden, muss man sagen. Ne? Das ist einer der Gründe, warum das ganz, ganz schnell bei dir ging und wir auch ganz schnell bei dir mit der Prophylaxe im frühen Babyalter bei dir tatsächlich gestartet sind.
Ne? Ja, dafür bin ich auch echt dankbar. Ich meine, es hätte ja auch viel, viel schlimmer kommen können. Deswegen ist das ganz gut, dass man das so früh erkannt hat und auch schon so früh dagegen handeln konnte. Und ja, was dagegen tun konnte.
Gab es irgendwo Momente bei dir, wo du sagtest, mein Gott, schon wieder spritzen, schon wieder hierher kommen? Ich meine, es muss ja super nervig sein, ne?
Natürlich, also das ist immer so ein Ding, dann fühlt man sich am einen Morgen einfach schwach und möchte gar nicht gespritzt werden, weil man sich dann denkt, oh, jetzt muss ich wieder gespritzt werden, dann findet man wieder keine Vene, weil eine Garantie auf eine Vene ist ja nicht immer, vor allem bei mir nicht, weil ich ja so schlechte Vene habe. Und da ist halt immer so, dann hat man halt auch keine Lust, gespritzt zu werden, weil das halt auch wehtut. Und das macht ja auch viel mit der Psyche. Immer dieses zum Arzt gehen, dann spritzen lassen. Und früher war das ja so, dass wir von Wesel aus nach Duisburg mussten und nicht diesen Luxus hatten, dann in Wesel zum Arzt zu gehen, bis dann irgendwann auch ein Arzt da war oder der das halt auch gemacht hat. Weil das auch früher halt viel unbekannter war, denke ich mal, als jetzt. Heute hat man ja ein bisschen mehr, weiß man ein bisschen mehr darüber als damals. Und es ist einfach schwer, dann halt so im jungen Alter immer zu wissen, okay, ich darf das und das nicht. Jetzt muss ich wieder gespritzt werden, um normal zu sein. Mhm. Und wenn man dann damit aufwächst, ist das natürlich sehr ungesund. Aber mit der Zeit, wenn man so gute Menschen um sich herum hat, wie sie zum Beispiel oder meine Mutter oder auch meine Cousine, meine Tante, dann weiß man gut damit umzugehen. Dann wird einem gesagt, das ist normal, das ist nicht schlimm, das kann passieren, das hat jeder mal. Aber es ist halt trotzdem immer schwer, dann die Kraft zu finden, irgendwie zum Arzt zu gehen. Und ja.
Da hast du gerade was angesprochen, zum Arzt zu gehen. Würdest du dir wünschen, wenn jemand zu dir nach Hause käme und das mit dir zusammen machen würde?
Das wäre natürlich sehr cool. Also es wäre natürlich sehr schön. Dann, ich habe ja auch selber versucht, mich zu spritzen. Ich habe ja auch einen kleinen Kurs gemacht hier. Habe das öfter mal versucht selber. Aber es ist halt nicht immer die Garantie, dass man auch mal trifft, weil man ist ja im Endeffekt kein Arzt. Mhm. Und deswegen wäre das immer ganz gut, wenn dann noch eine Person dabei wäre, die dir das dann beibringen kann und sagt, oh, jetzt hast du nicht getroffen, wir versuchen es einfach zusammen nochmal.
Ja, aber weißt du was, dann können wir doch mal den Homecare, wir haben ja auch den Homecare-Service, und dann würde ich doch einfach mal sagen, dass wir ab der nächsten Woche vielleicht mal für dich den Homecare-Service vielleicht initiieren könnten.
Ja.
Und dann kommt der Homecare-Service zu dir nach Hause und dann musst du nicht mehr zum Arzt. Ich meine, wenn das etwas ist, was dich ja wirklich stört und was dir viel Zeit raubt, dann könnte man ja mal schauen, ob man mit dir zusammen das mal in die Wege leiten könnte, und dann könnte der dich auch begleiten zum Selbstspritzen und zumindest dich zu begleiten.
Genau, das wäre sogar sehr schön. Das wäre echt ein Traum, der in Erfüllung geht, weil vorher wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich höre das zum ersten Mal. Ich dachte immer, dass, okay, ich muss zum Arzt und gut ist, und irgendwann mache ich das halt selber.
Aber das wäre doch etwas, was wir dir dann gut auf den Weg bringen könnten, Nisa, und ich glaube und ich hoffe, dass dir damit auch gut geholfen wird.
Ja, also ich denke schon. Also ich hoffe auf jeden Fall.
Liebe Nisa, ich danke dir für das Gespräch und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich auch.
Und, was sagst du?
Ja, das sind viele Themen, die sie angesprochen hat, die mir jetzt so nicht bewusst waren. Klar, das mit der verstärkten Regelblutung, das war mir irgendwo schon bewusst gewesen im Vorfeld, ne? Aber da scheint es ja auch Themen zu geben, die sie in irgendeiner Form psychisch belasten.
Ja, weil ich glaube, ganz ehrlich, weil sie keine oder niemanden kennt, der auch diese Erkrankung hat, der möglicherweise den gleichen, ich mag ungern das Wort benutzen, Leidensweg, aber auch das Gleiche erlebt hat in ihrem Leben, wo sie sagt, Mensch, ich muss alle zwei Wochen muss ich eine Spritze setzen und das läuft per Infusion. Das ist nicht eben so wie bei der Hämophilie-Erkrankung, Präparat löst du auf und das gibst du in ein paar Minuten rein. Das läuft erstmal durch, das musst du auflösen und das klebt, das Zeug.
Der Klebstoff klebt.
Der Klebstoff
auch selbst,
klebt.
Wenn man ihn infundiert.
Ja, das hat sie eindrücklich erzählt und sie hat das auch so schön erklärt mit der Nadel.
Ja.
Hat man eine dünnere Nadel, hat man eine dickere Nadel, bei der dickeren Nadel läuft es eben schnell durch, das will man natürlich aber auch nicht immer, weil man am Anfang nicht wusste, reagiert sie möglicherweise auf das Präparat. Das sind alles so Dinge und du musst dir vorstellen, und das seit Babyalter.
Ja.
Und das ist ein, das kann einen schon belasten, glaube ich.
Ja, klar. Und die Prognose ist aber, dass sie diese Substitution bis an ihr Lebensende brauchen wird.
Auf jeden Fall. Und auch wenn sie schwanger ist, muss sie das tun, damit auch die Schwangerschaft aufrechterhalten bleibt. Auch das ist tatsächlich notwendig an der Stelle, muss man sagen.
Und gibt es da irgendwelche Aussichten, dass die Präparate vielleicht andere werden, dass man weniger selbst oder weniger substituieren muss?
Die Hoffnung ist, aber du weißt ja immer, alles, was selten ist, ist dann schwierig in der Forschung, und dann fragt sich ja jedes Unternehmen oder jedes pharmazeutische Unternehmen natürlich, lohnt sich das tatsächlich in dem großen Aufwand für so eine kleine Patientengruppe, wenn das, was wir haben, ja trotzdem seinen Dienst erweist, muss man ja ehrlich gesagt sagen. Oder per Zufall entsteht etwas, es passieren ja oft Dinge, ich erinnere da nur an an den Corona-Impfstoff, ich meine, das war ja auch etwas, was beiläufig entstanden ist, vielleicht gibt es das irgendwann mal, wer weiß.
Ja. Das heißt, mit der Afibrinogenämie haben wir eine seltene Gerinnungserkrankung, bei der eben der Klebstoff fehlt. Die Patientinnen und Patienten bluten spontan.
Genau.
Großes Risiko sind Gehirnblutungen, dass sie eben nicht auftreten. Es kann sehr früh diagnostiziert werden.
Genau.
Und wenn regelmäßig substituiert wird mit dem Ersatz Fibrinogen,
genau,
dann können die Patientinnen auch gesund alt werden.
Genau, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ein fast annähernd normales Leben führen. Das auf jeden Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.